für heute noch einen Prediger brauche, dachte ich an meinen Besuch in der katholischen Kirche in Fulda im letzten Jahr zurück. Dort war am Eingang ein Spiegel aufgebaut mit dem Titel »Der Barmherzigkeit ein Gesicht geben«. Und ich dachte mir, darüber müsste man mal eine Predigt halten. Als man in den Spiegel blickte, sah man natürlich sein eigenes Gesicht. Man konnte sich hinterfragen, will ich der Barmherzigkeit mein Gesicht geben? Dort konnte man lesen, dass Papst Franziskus in einem Interview gefragt wurde, warum brauchen gerade wir heutigen Menschen und unsere Zeit Barmherzigkeit? Und er antwortete, weil die Menschheit verletzt ist. Sie weiß nicht, wie sie ihre Wunden heilen soll oder glaubt, dass das nicht möglich sei. Die Verwundbarkeit unserer Zeit ist auch das, der mangelnde Glaube daran, dass es Erlösung gibt. Eine Hand, die uns aufhebt, eine Umarmung, die uns rettet und vergibt, uns aufnimmt, uns mit unendlicher Liebe überschwemmt, geduldig und nachsichtig, die uns immer wieder in die Spur setzt. Wir haben Barmherzigkeit bitter nötig. Wenn wir unsere Dienstleistungsgesellschaft betrachten, dann bewahrheitet sich das. In Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegediensten werden medizinisch-pflegerische Dienstleistungen in genauen Zeiteinheiten getaktet und bezahlt. Oft bleibt keine Zeit für ein aufbauendes Gespräch zwischen Patienten und Ärzten bzw. Pflegekräften. In Schulen und Hochschulen herrscht ein gnadenloses Leistungsprinzip. Ganz zu schweigen von großen Konzernen, die unerbittlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. Unsere unterkühlte, rational funktionierende Gesellschaft lässt kaum Platz für Verwundungen und erst recht nicht für Barmherzigkeit. Welche Bilder der Barmherzigkeit kommen dir vor Augen? Verbindest du mit Barmherzigkeit eher Schwäche und Weichheit? Was wäre Barmherzigkeit in unserem Alltag? Wie Christine schon sagte, Barmherzigkeit ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes. Das Wort Barmherzigkeit, das in unserer Alltagssprache kaum vorkommt, spielt in der Bibel eine bedeutende Rolle. Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem als der Gnädige und Barmherzige und wird dafür immer wieder in Demut und Dankbarkeit gepriesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, heißt es im Psalm 103, Vers 8. Jesus beschreibt Gott zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn als unendlich großzügigen und vergebungsbereiten Vater. Er zeigt damit, was Barmherzigkeit bedeutet. Eine irdisch unverdiente, aber himmlisch großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Der Apostel Paulus betont immer wieder die Abhängigkeit des modernen Menschen von der Vergebung Gottes in dessen unendlicher Barmherzigkeit. Am Karfreitag wurden wir wieder daran erinnert, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben. Gott ist barmherzig, weil er seinem Volk hilft und vergibt, ohne daran Bedingungen zu knüpfen. Jesus hat in vielen Gleichnissen Barmherzigkeit verdeutlicht, zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter und in den Krankenheilungen. Die von Gott her erfahrene Barmherzigkeit wird dann auch zur Handlungsmotivation für uns. In diesem Sinne steht Barmherzigkeit im Zusammenhang mit Nächstenliebe, Menschenliebe und Humanität. Die lateinische Bezeichnung ist Caritas. In der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 7 preist Jesus die Barmherzigen selig. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, heißt es hier. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Barmherzig ist jemand, der ein Herz für die Armen hat, für die Einsamen und Unglücklichen. Aber es geht dabei nicht nur um eine milde Gabe für einen Bettler. Barmherzigkeit macht Schluss mit dem Berechnenden, wie du mir, so ich dir, mit dem Abweisenden, was geht mich das an, oder dem Vorwurfsvollen, daran bist du selbst schuld. Barmherzig denken und handeln kann aber nur der, der auch zu sich selbst barmherzig ist. Wer gut mit sich umgeht und sich nicht mit Vorsätzen überfordert. Anselm Grün, Verwalter der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, hält uns einen Spiegel vor, wie unbarmherzig wir oft mit uns selbst umgehen. Wenn wir uns verurteilen, weil wir einen Fehler begangen haben, oder uns beschimpfen, wenn einmal etwas schief läuft. Ich kenne das gut bei mir, denn ich bin sehr selbstkritisch. Seit meiner Kindheit kenne ich den Gedanken, andere können das besser. Ich bin nicht gut genug. Als ich den Impuls zu dieser Predigt bekam, sagte ich, Gott, andere können das besser. Ich predige nur, wenn mal alle anderen absagen. Und das war heute der Fall. Der Bibelvers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bedeutet auch, sei zu anderen barmherzig, wie du mit dir barmherzig bist. Seit dem Mittelalter zählt man in Abgrenzung zu Gottes Barmherzigkeit die 7 Werke der Barmherzigkeit auf. Hungrige speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote begraben. Ich möchte diese mit den 7 modernen Werken der Barmherzigkeit der katholischen Kirche ergänzen. Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Ich bete für dich. Erstens, du gehörst dazu. In der Bibel in Lukas 19 sah Jesus Zachäus, den Zöllner, den Betrüger. Er sagte, komm, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus nahm Jesus freudig auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich. Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Jesus aber sagte zu Zachäus, heute ist diesem Haus das Heil widerfahren. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu sehen und zu retten, was verloren ist. Zachäus bekommt Barmherzigkeit geschenkt. Barmherzigkeit bedeutet hier zunächst, Jesus beachtet ihn. Jesus bittet ihn um seine Gastfreundschaft. Was unsere Gesellschaft oft kalt und unbarmherzig macht, ist die Tatsache, dass in ihr Menschen an den Rand gedrängt werden. Die Arbeitslosen, die Ungeborenen, die Kranken, die Ausländer und so weiter. Ein sehr aktuelles Werk der Barmherzigkeit ist das Signal, auf welche Weise auch immer ausgesendet. Du bist kein Außenseiter. Du gehörst zu uns. Zum Beispiel auch zu unserer Stami-Gemeinde. In Deutschland schätzt man die momentane Zahl der Mobbing-Betroffenen auf über 1 Million Erwerbstätige. Auch in Schulen ist das Phänomen weit verbreitet. Hartz-IV-Empfänger, Ausländer, Kranke, Behinderte. Alle sehen sich derartigen Angriffen ausgesetzt. Mobbing, das heißt anpöbeln, jemanden schikanieren, ausgrenzen. Weil ich selber kein Außenseiter sein will, meide ich vielleicht die Außenseiter, denn sage mir, mit wem du umgehst, dann sage ich dir, wer du bist, so meint ein Sprichwort. Vielleicht ist es meine Angst, die den anderen zum Außenseiter macht. Vielleicht ist es an mir, diesen Menschen Beachtung zu schenken, sie in unser Gespräch beim Cappuccino in unsere Runde mit einzubeziehen, sie in unseren Hauskreis einzuladen, oder auf der Straße zu einem Schwätzchen stehen zu bleiben. Barmherzigkeit kann sich in vielen Dingen spiegeln. In einer Einladung zum Kino, in einem Brief oder in einer simplen Tasse Tee. Auch in unserem Open House gibt es die schöne Möglichkeit, die Ausländer zu integrieren, mit ihnen Deutsch zu lernen, zu spielen und zu reden oder vielleicht gemeinsam Fahrräder zu reparieren. Es ist gar nicht schwer, einem anderen zu sagen, du gehörst dazu. Zweitens, ich höre dir zu. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt eine bekannte Spruchweisheit. Aber die Bedeutung des Hörens wird meistens vernachlässigt. Eine oft geäußerte Bitte lautet, hab doch einmal Zeit für dich, niemand für mich, niemand hört mir zu. Die Hektik des modernen Lebens zwingt zu möglichst schnellem und effizientem Handeln. Dem anderen einfach mal zuzuhören, dazu fehlt die Zeit. In der Fußgängerzone in Berlin habe ich erlebt, dass man fremden Menschen kostenloses Zuhören angeboten hat. Und es wurde angenommen. Richtig zuhören und damit auch mein Gegenüber wertschätzen, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Wer nicht hören kann, lernt auch nicht sprechen. Wenn ich nicht höre, kann ich auch nichts mitteilen. Und weiß ich eigentlich, was mein Gegenüber wirklich meint? Gute Zuhörer sind meistens auch gute Fragesteller. Sie erkundigen sich, wenn sie etwas nicht verstanden haben, und wiederholen mit eigenen Worten, was sie verstanden haben. Dabei geht es darum, die Emotionen und Motive des anderen wirklich zu erfassen. Zuhören ist letztlich eine Form von Empathie. Dazu gehört auch, alle Sinne auf Empfang zu stellen. Die Körpersprache des anderen zu beobachten, das Flattern in seiner Stimme oder vielleicht den aggressiven Unterton zu spüren und darauf einzugehen. Gute Zuhörer unterbrechen nicht und vervollständigen auch nicht die Sätze des anderen. Mehr noch, sie sind in der Lage, Stille auszuhalten, während der andere vielleicht noch um seine Worte oder um seine Fassung ringt. Ein guter Zuhörer besitzt emotionale Intelligenz. Er schenkt seinem Gegenüber exklusive Aufmerksamkeit und stellt sich voll ein, auch emotional. Zeit haben, zuhören können, ist paradoxerweise gerade in unserem Zeitalter technisch perfekter, hochmoderner Kommunikation so dringlich wie nie zuvor. Drittens, ich rede gut über dich. In einer Online-Umfrage gibt die Hälfte der User auf die Frage, lästern sie gerne über andere Menschen, die Antwort, meinetwegen muss das nicht sein. Aber ich mache auch mit. Ich selbst nehme mich da nicht aus. Das Lästern ist beliebt und dennoch gefürchtet. Fast jeder macht mit, aber jeder Dritte hat Angst um seinen guten Ruf, weil beispielsweise Arbeitskollegen ständig über ihn herziehen. Viele Menschen leben in gestörten Beziehungen zu sich selbst. Sie fragen sich, wer bin ich eigentlich in diesem Leben? Was gelte ich eigentlich? Wer gibt mir Ansehen, auch dann, wenn ich mich in einem Bereich ausklinke, zum Beispiel als Arbeitssuchender, Alkohol- oder Burnout-Gefährdeter, als psychisch Kranker? Wer bin ich noch in dieser Gesellschaft, wo vor allem Beruf und Arbeit Anerkennung verschaffen? In Jesaja 50 heißt es, Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeder hat das selbst schon erfahren, in einem Gespräch oder einer Besprechung. Da gibt es Leute, die zunächst einmal das Positive am anderen oder an dem Sachverhalt sehen. Natürlich, man muss auch den Finger auf die Wunde legen und Kritik üben. Was heute aber meistens fehlt, ist die Hochschätzung des anderen, ein grundsätzliches Wohlwollen für ihn und seine Anliegen und die Achtung seiner Person. Es tut gut, wenn man Gutes über sich hört, wenn man anerkannt wird. Wann habe ich zuletzt einem anderen etwas Gutes gesagt? Wann habe ich konkret jemanden für etwas gelobt? Ich meine damit nicht, dass ich jemandem schmeichle mit Bemerkungen, die ich gar nicht ehrlich meine. Als ich von meinem Mann vor einigen Wochen mal wieder ein Kompliment hören wollte, weil ich mich für ein Event schick gemacht hatte, fragte ich ihn: Und, bin ich heute die Schönste? Worauf er erwiderte: Bis jetzt schon, aber ich habe die anderen noch nicht gesehen. Ja, das war nicht das, was ich hören wollte, aber es war wohl die Wahrheit. Der deutsche Maler Anselm Feuerbach meinte: Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele daran. Mit Verstand zu loben ist schwer, darum tun es so wenige. Ich selbst habe zwei Arbeitgeber. Bei dem einen arbeitet man nach der Devise: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder aber: Nicht gemeckert ist genug gelobt. Beim anderen nutzt man jede Gelegenheit, um Lob und Anerkennung auszudrücken. Dreimal dürft ihr raten, was mich mehr motiviert. Eine afrikanische Spruchweisheit sagt: Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Loben ist keine Hohlschuld, es ist eine Bringschuld. Für den Einzelnen heißt das, dass er sich möglichst unabhängig davon machen sollte. Es heißt aber auch, möglichst oft selber zu loben. Auf Augenhöhe. Nach oben und nach unten. Ich denke, auch oder gerade in der Gemeinde sollte es an positivem Feedback nicht fehlen. Denn fehlen positive Rückmeldungen, kann das frustrieren und manchmal sogar körperlich wehtun. So als ob man seinem Partner sagt: Ich liebe dich, und der antwortet: Ich weiß. Lob ist Schmieröl für die Seele. Viele von euch wissen, dass ich gerne für Festlichkeiten Gedichte über die Hauptperson schreibe. Dann überlege ich mir genau, was es Positives über diese Person zu berichten gibt. Und mein Blick auf diese positiven Seiten verändert meine Sicht über diesen Menschen. Vielleicht sollten wir, wenn uns jemand mal nicht sympathisch ist, alles Positive über ihn sammeln und ihm das auch sagen. Denn wenn wir das Gute beim anderen loben, tue ich ihm und mir etwas Gutes. Viertens, ich gehe ein Stück mit dir. In schwierigen Lebensphasen tut es gut, zusammen mit einem anderen Menschen Probleme zu tragen. Vielleicht den verborgenen Sinn dahinter zu verstehen. Gemeinsam Orientierung zu finden. Wer hätte je laufen gelernt, wenn ihn nicht jemand an die Hand genommen hätte? Vielen ist mit einem gut gemeinten Rat nicht geholfen. Man braucht in der komplizierten Welt von heute oft eine Anfangshilfe, ein Mitgehen der ersten Schritte, bis der andere Mut und Kraft hat, allein seinen Weg zu gehen. Genauso wie wir unsere Kinder anfangs auf dem Schulweg begleiten, bis sie es alleine können. Das Signal dieses Werks der Barmherzigkeit lautet: Du schaffst das. Komm, ich helfe dir beim Anfangen. Die Sozialarbeiter der Caritas, des Diakonischen Werkes oder Café Asyl arbeiten täglich daran. Auch Jesus, so berichtet uns das Lukas-Evangelium, geht ein Stück Lebensweg mit. Er wandert mit zwei seiner Jünger nach Emmaus. Die Jünger sind in einer existenziellen Krise. Gerade ist der ganze Lebensplan zusammengestürzt. Da reicht ihnen nicht nur ein gut gemeinter Rat oder eine Analyse der Situation. Die Jünger brauchen mehr, um aus ihrer Hoffnungslosigkeit herauszufinden. Weil Jesus bei ihnen bleibt und mit ihnen Mahl hält, erkennen die Jünger ihn und finden neuen Mut. Ich gehe ein Stück mit dir. Dieses Werk der Barmherzigkeit lebt vom guten Gespür, wie lange man bei dem anderen bleibt und wann er allein seinen Weg gehen kann. Aber es geht hier nicht nur um soziale Hilfestellung. Es geht auch um Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Sie brauchen jemanden, der ihnen Rede und Antwort steht, der ein Stück ihres Glaubensweges mit ihnen mitgeht. Ich denke, mit dem Glaubensgrundkurs ist da schon ein guter Anfang gemacht. Aber auch hier können noch weitere Schritte folgen. Als mein Mann vor über 30 Jahren zum Glauben kam, hat Matthias Knierim, viele kennen ihn hier noch, sich jede Woche mit ihm getroffen und mit ihm über die Bibel gesprochen. Das hat ihn weitergebracht. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für unsere Gemeinde, Patenschaften für Menschen anzubieten, die neu zum Glauben finden. Fünftens, ich teile mit dir. Der Chef eines süddeutschen Sportwagenherstellers hat nach Medienberichten ein Jahresgehalt von 56 Millionen Euro. Andererseits leben schon heute in Deutschland 13,5% der Bevölkerung laut Armutsbericht der Bundesregierung in relativer Armut, Tendenz steigend. Es gibt und wird auch in Zukunft keine vollkommene Gerechtigkeit auf Erden geben. Es braucht Hilfe für jene, die sich nicht selbst helfen können. Das Teilen von Geld und Gaben, von Möglichkeiten und Chancen wird in dieser Welt notwendig bleiben. In Hebräer 13, Vers 16 heißt es, vergesset nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. In den Gleichnissen des Neuen Testaments gibt Jesus überaus anschauliche Beispiele für die tatkräftige Nächstenliebe des Menschen, zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da ist ein Mensch von Jerusalem nach Jericho gezogen. Er wurde überfallen, ausgeraubt und am Straßenrand liegen gelassen. Ein vorüberkommender Priester sah ihn und ging weiter. Ebenso ignorierte ihn ein Levit. Schließlich kam ein Samaritaner. Er erbarmte sich, versorgte seine Wunden und brachte ihn auf seinem Reittier bis zur nächsten Herberge. Dort bezahlte er am nächsten Morgen den Wirt und beauftragte ihn mit der weiteren Pflege. Er versprach seine Wiederkehr und die Erstattung aller anfallenden Kosten. Jesus lehrt uns eindrücklich mit diesem Gleichnis, dass wir die Nächstenliebe nicht nur auf unser eigenes Volk beschränken sollen. Es geht darum, ohne Ansehen der Person einem Notleidenden zu helfen. Ein Mensch, der in Not geraten ist und dem ich helfen kann, der ist mir von Gott als mein Nächster anvertraut worden. Im vergangenen Herbst brach in einer Essener Bank ein alter Mann zusammen. Eine Videoüberwachung zeigte, dass 4 Menschen innerhalb der nächsten 20 Minuten den Raum betraten. Sie ignorierten den Mann, einige stiegen sogar über ihn, um zum Geldautomaten zu gelangen. Erst der 5. Kunde rief den Notarzt. Der alte Mann starb wenige Tage später. Warum haben diese Menschen kein Mitgefühl gezeigt? In der Situation der Barmherzigkeit denkt man nicht an sich, sondern ist ganz beim Anderen und tut das für ihn Notwendige. Das ganz beim Anderen sein soll und kann natürlich kein Dauerzustand sein, sondern von Fall zu Fall, eben situativ. Der Samariter hat im Augenblick der Nächstenliebe nur den Blick für den anderen, aber spätestens in der Herberge denkt er wieder an sich und zieht seine Wege. Für mich heißt das, ich will helfen, wo ich gefragt bin und wo Jesus mir jemanden vor die Füße legt und tun, was ich kann, um Leben zu fördern. Hier gewinnt das alte Sprichwort gerade angesichts der Anonymität in unserer Gesellschaft ein neues Gewicht. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Sechstens, ich besuche dich. In der Telefonseelsorge geht es am dritthäufigsten um das Thema Einsamkeit. Man hört oft diese Klagen, besonders der älteren Menschen. Die Kinder wohnen weit weg oder haben keine Zeit. Auch wenn wir Jüngeren viele Facebook-Freunde haben, heißt das noch nicht, dass es Menschen gibt, die mich besuchen oder mit denen ich mich treffen kann. Kenne ich eigentlich die Leute in meiner Nachbarschaft? Wem sollte ich vielleicht ein paar Blümchen zum Geburtstag bringen? Welcher Kranke würde sich über meinen Besuch freuen? Ein Besuch holt die Menschen dort ab, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Siebtens, ich bete für dich. Laut einer Umfrage glauben 42% an die Kraft des Gebets. In ausweglosen Situationen sagt man oft, da hilft nur noch beten. Stellt sich die Frage, warum nur dann? Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 7. Und der Psalmbeter sagt im Psalm 6, gehört hat der Herr mein Flehen, der Herr nimmt mein Beten an. Von schwerkranken Menschen weiß ich, dass sie sich in allem Leid von Gebeten getragen fühlen. Aber wir müssen es Gott überlassen, wie er helfen wird. Auch Nichtchristen sind dankbar, wenn für sie gebetet wird. Wir dürfen es auch aussprechen, bei unseren Eltern, unseren Kindern. Ich bete für dich. Gerade dort, wo es Spannungen und Krisen gibt, wo Worte nichts mehr ausrichten, dürfen wir füreinander beten und darauf vertrauen, dass Barmherzigkeit Gottes größer ist als unsere Ratlosigkeit und Trauer. Und wir sollen für andere beten, dass sie Jesus kennenlernen und zum Glauben finden. Wer für andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Das erlebten auch die, die sich an der Aktion 42 Tage für meine Freunde beteiligt haben. Stefan Wilk äußerte sich so: Die Menschen sind mir ans Herz gewachsen. Ich selbst habe in meinem Leben Gottes Barmherzigkeit erlebt. Als Kind mit einem Alkoholiker als Vater durfte ich zuerst in der Jungscha in Oppenheim und später hier im Jugendkreis von Gott, dem liebenden Vater, hören, den ich so lange gesucht hatte. Ja, und dass ich mich mit meinem schlechten Vaterbild diesem Gott zuwenden konnte, war Barmherzigkeit. Ich erlebe, dass er für mich da ist, dass er mir zuhört. Er stellt mir aber immer wieder Menschen zur Seite, die mich ein Stück meines Lebens begleiten, Brüder und Schwestern, die für mich beten. Und das möchte ich weitergeben. Als ich in der katholischen Kirche im letzten Jahr in den Spiegel geschaut habe, beschloss ich wieder neu, mein Herz ganz der Barmherzigkeit Gottes zu öffnen und barmherzig zu anderen zu sein. Eine jüdische Parabel erzählt von einem frommen Rabbi, der sich so sehr wünschte, seinem Gott einmal leibhaftig zu begegnen. Also trug er ihm seine Bitte vor. Jeden Tag komme ich hierher in den Tempel, um dich zu besuchen. Es wäre mir eine große Freude, wenn du auch einmal zu mir kommen würdest. Ich komme morgen, sagte Gott, mach alles bereit. Der Rabbi lief nach Hause und traf die notwendigen Vorbereitungen. Mitten hinein platzte ein Kind, angelockt vom Duft der Süßspeisen, und fragte nach einem Kuchen. Morgen bekommst du deinen Kuchen, sagte der Rabbi. Heute kommt Gott. Geh, du störst. Doch Gott kam nicht. Ein Fremder klopfte an. Nein, heute nicht, vertröstete der Rabbi. Geh zu meinem Nachbarn. Heute kommt Gott. Aber Gott ließ sich nicht blicken. Als die Spannung nicht mehr auszuhalten war, klopfte ein kranker Bettler an die Tür. Nein, scheuchte ihn der Rabbi fort. Heute nicht. Morgen ist so viel da, wie du willst. Du störst. Heute kommt Gott. Aber Gott kam nicht. Am nächsten Morgen ging der Rabbi zornig in den Tempel und überhäufte Gott mit Vorwürfen. So oft bin ich zu dir in diesen Tempel gekommen. Ist es dir zu viel, einmal zu mir zu kommen? Was willst du? Sagte Gott. Dreimal war ich da, aber du hast mich nicht erkannt. Ich wünsche mir und dir, dass wir lernen, in unserem Nächsten Gott zu erkennen. Amen. Beim anschließenden Lobpreis besteht die Möglichkeit, in diesen Spiegel zu schauen, den ich jetzt noch aufbauen werde, und sich die Frage zu stellen, möchte ich der Barmherzigkeit mein Gesicht geben? Ich habe auch Kärtchen mitgebracht mit den 7 Werken der Barmherzigkeit, die man sich als Erinnerung mitnehmen kann.